Hallo und herzlich willkommen beim Podcast des Projekt X Augsburg. Schön, dass du dabei bist und dir die Zeit nimmst, dich mit dem heutigen Thema zu beschäftigen. Wir wollen dich darin unterstützen, in deinem Vertrauen zu Jesus zu wachsen und ihn besser kennenzulernen. Wenn du mehr über das Projekt X wissen möchtest, dann schau auf unserer Homepage projektx-augsburg.de vorbei. Dort findest du auch mehr Informationen zur aktuellen Themenstaffel. Wir wünschen dir eine gute und inspirierende Zeit, die dein Vertrauen auf Gott wachsen lässt.
Wir starten, wie schon gesagt, eine neue Themenstaffel im neuen Jahr und apropos neues Jahr, erstmal allen noch ein frohes, gesegnetes, gutes neues Jahr. Ich hoffe, ihr seid alle gut reingestartet. Und an der Stelle, anders wie sonst, stelle ich mich gleich hier vor. Mein Name ist Klaus Engelmohr, für alle, die mich nicht kennen. Und ich bin Pastor hier im Projekt X und hoffe, dass die Geschichten, die wir heute hier erzählen, beziehungsweise in den nächsten Wochen auch, dir gut tun. Dass du Geschichten hörst, die dich bewegen, die dir Schritte helfen zu gehen im Alltag, in dem, was du erlebst. Wenn du schon lange hier dabei bist, dann hoffe ich einfach, dass es Geschichten sind, die dich ermutigen in deinem Glauben, dass du einfach merkst, es macht Sinn, es ist gut, ich kann Schritte weitergehen. Wenn du dich mit Glaube, mit Gott, mit Kirche schwer tust, nicht so genau weißt, wo du stehst, dann hoffe ich, dass diese Geschichten dir so ein Anknüpfungspunkt sind, zu merken, oh, vielleicht könnte Glaube für mich doch nochmal ganz anders aussehen, wie all die vielleicht negativen Erfahrungen, die du gemacht hast. Aber Geschichten. Wir sind bei Geschichten und es ist ja super spannend, wie Geschichten uns alle geprägt haben. Ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist. Bestimmte Geschichten tragen eine Kraft in sich, selbst dann, und das ist vielleicht ein bisschen merkwürdig, wenn sie frei erfunden wurden. Ich weiß nicht, ob du dir das schon mal überlegt hast. Tatsächlich gibt es in unserer Kultur ganz, ganz viele Dinge, die durch Geschichten geprägt wurden, die irgendjemand erfunden hat. Und es ist nicht übertrieben zu sagen, dass die Historie unserer Welt von Geschichten geprägt und beeinflusst wurde. Und auch jeder von uns persönlich hat Geschichten, die im Laufe des Lebens ihn geprägt haben. Vielleicht ein Buch, was du gelesen hast oder ein Film, den du gesehen hast oder vielleicht auch eine Geschichte, die deine Großmutter dir erzählt hat, als du noch klein warst und bei ihr auf dem Schoß saßt. Oder auch vielleicht ein Märchen, was sie damals vorgelesen hat, irgendjemand, als du Kind warst und dir dich bis heute, dieses Märchen, das dich bis heute beeinflusst. Zu den Geschichten, die uns geprägt haben, auch historisch gesehen, gehören natürlich so die Klassiker, ja, zum Beispiel Homers Ilias oder Odyssee, ist ja interessant, bis heute redet man von einer Odyssee, wenn wir den Weg nicht finden und so weiter. Aber auch so in der Neuzeit, ja, Romeo und Julia oder noch ein bisschen jünger, Onkel Toms Hütte wäre so ein Beispiel, Dostojewskis Schuld und Sühne oder Krieg und Frieden von Tolstoi oder auch Jane Austens, manche mögen es, Stolz und Vorurteil. Das sind Geschichten, die uns prägen, die uns geprägt haben. Und viele der Themen dieser Erzählung haben wir nicht nur, also einmal gehört, sondern oft gehört. Manchmal ist es auch so, dass diese Themen dazu geführt haben, dass jemand anders eine neue Geschichte dazu geschrieben hat, die du dann vielleicht in einem Buch gelesen hast oder die im Kino erzählt wird. Und Forscher sagen über den Einfluss solcher Geschichten und Erzählungen, dass bestimmte Urthemen und ganz bestimmte Erzählstrukturen dazu führen, dass eine Geschichte eine wichtige Geschichte ist, die entscheidend ist, oder eine Geschichte, die einmal erzählt wird und dann nicht mehr vorkommt. Es sind also Urthemen und Erzählstrukturen, die stark sich mit uns verbinden, die etwas in uns zum Schwingen bringen, ja, wo eine Resonanz entsteht in uns, wenn wir sie hören und dann nehmen wir sie auf und diese Geschichten beeinflussen uns. Viele dieser Urthemen und Erzählstrukturen kommen übrigens auch in Mythen vor oder in Folklore oft vor, auch in Märchen vor. Deswegen werden die immer und immer wieder weitererzählt. Vielleicht denkst du an der Stelle mal an die Geschichten, die dich ganz persönlich beeinflusst haben, entweder im Kino oder in einem Buchform oder wie gesagt, ich hatte es eben auch gesagt, vielleicht von der Kindheit. Das sind Dinge, die deine Einstellung geprägt haben vielleicht. Dinge, an die du dich zurückerinnerst. Oft ist es sogar so, wenn Menschen alt werden, auch interessanterweise, wenn es ans Sterben geht, dass sie sich oft an solche Dinge, die ihnen Halt im Leben gegeben haben, erinnern. Und die bedeutendsten dieser Geschichten haben nicht nur die Fähigkeit, uns irgendwie etwas in uns zum Schwingen zu bringen, sondern sie haben sogar die Fähigkeit, die Zeit zu überdauern. Und alles das bewirkt, dass gute Geschichten uns prägen. Und jetzt ist was ganz Interessantes, dabei spielt es keine Rolle, ich habe es vorher schon mal ein bisschen angedeutet, ob diese Geschichten wahr sind oder nicht. Es gibt so viele Geschichten, die uns begeistern, mit denen wir uns verbunden fühlen, die wir lieben, obwohl sie gar nicht echt passiert sind. Es sind vielmehr die tiefer liegenden Wahrheiten, die zwischen den Zeilen stehen, die uns berühren und die dazu führen, dass wir vielleicht eine Geschichte gerne noch einmal erzählen oder uns zu eigen machen und sie immer wieder erzählen. Das trifft übrigens auch auf die Erzählungen und Berichte der Bibel zu. Es gibt nicht wenige Menschen, die biblische Texte hochachten, obwohl sie in keinster Weise daran glauben, dass sie jemals so passiert sind. Ja. Also der Atheist Bert Brecht zum Beispiel hier in Augsburg, ein Name von Augsburg, hat zeitlebens die Bibel als das bedeutendste Buch der Weltliteratur bezeichnet und, wenn es um ihn persönlich ging, gesagt, es ist mein Lieblingsbuch und die Quelle meiner Inspiration. Dabei spielt es für ihn überhaupt gar keine Rolle, ob das, was in der Bibel da berichtet ist, tatsächlich so passiert ist oder nicht. Das ist bei uns, denke ich, auch nicht anders. Also nimm mal zum Beispiel die Fabel vom der Schildkröte und dem Hasen. Gerade diejenigen von uns, die so in der zweiten Lebenshälfte sind, also bin da schon angekommen, die wissen, dass langsam und beständig Handeln das Rennen gewinnt. Ja, wir haben das erlebt. Zum Beispiel im Job oder beim Sparen, beim mit Geld umgehen oder auch in Beziehungen. Ja? Beständigkeit zum Beispiel, beständiges Investment, beständiges Hineininvestieren in eine Beziehung zahlt sich am Ende aus. Und das Prinzip von Schildkröte und Harten hast du nicht deswegen für wichtig für dich erkannt, weil du davon ausgehst, dass es mal dieses Rennen gab, sondern es spielt gar keine Rolle, sondern der Inhalt ist so wichtig, dass du sagst, ja, genau, beständig dranbleiben, das ist wichtig, das ist gut. In der Bibel gibt es übrigens auch viele Geschichten, der Sebastian hat das eben schon gesagt, im Neuen Testament der christlichen Bibel gibt es viele frei erfundene Geschichten. Die sogenannten Evangelien sind ja die Berichte über das Leben von Jesus und das sind vier, also Matthäus hat eins geschrieben, Markus, Lukas und Johannes. Und die ersten drei, Matthäus, Markus und Lukas, die nennt man die sogenannten Synoptiker, weil die sehr ähnlich sind, auch in der Chronologie sehr ähnlich. Man geht davon aus, dass die Autoren entweder die Texte des anderen kannten oder sie irgendwie abgesprochen haben oder wie auch immer das gewesen ist. Aber interessanterweise, wenn man diese drei Synoptiker, so nennt man sie in der Theologie, nimmt, sind ein Drittel des Inhalts rein erfundene Geschichten. Von wem? Von Jesus. Jesus war ein Meister, Geschichtenerzähler und er hat Geschichten erfunden, um damit zu kommunizieren. In der damaligen jüdischen Kultur im Römischen Reich war das nichts Außergewöhnliches. Auch andere Rabbis haben das gemacht. Sie haben über Gott gelehrt, indem sie Geschichten erzählt haben, Beispielgeschichten erzählt haben. Und diese Geschichten haben die Menschen berührt und haben ihre Vorstellungskraft angeregt. Es gab übrigens auch einen Namen damals für diese Vermittlungsart, weil Rabbis haben unterschiedlich vermittelt. Diese Gleichnisvermittlungsart nannte man Haggadah. Und dabei hatte eine Haggadah-Geschichte immer ein bestimmtes Ziel, was diese Geschichte erreichen wollte. Es gab also eine Absicht. Es gibt einen Theologen, der da viele Jahre darüber geforscht hat, über diese Geschichten und Gleichnisse von Jesus und auch von den anderen Rabbis, also über diese Haggadah-Geschichten. Und er hat in seinem Buch The Parables, der heißt Brad Young, der hat Folgendes geschrieben. Ein Haggadah-Gleichnis kann mehrere Vergleichspunkte zwischen Bild und Realität haben, aber es verfolgt immer nur ein Ziel. Es vermittelt eine einzige Botschaft, die in der Regel zu einer Entscheidung auffordert. Eine eindringliche Veranschaulichung, die es schwierig macht, die Aufforderung zu einer sofortigen Reaktion zu ignorieren. Das Gleichnis ist so angelegt, dass es eine Reaktion, eine Entscheidung hervorruft. Das heißt, Jesus, so wie auch die anderen Rabbis damals, haben durch diese Geschichten eine Betroffenheit erzeugt, die die Menschen zum direkten Handeln angeregt haben, aufgefordert haben, zur Reaktion, zur Entscheidung. Und bei Jesus, wenn wir seine Gleichnisse aufmerksam lesen und versuchen, sie so zu verstehen, wie Jesus sie auch gemeint hat, dann merken wir, dass diese Haggadah-Geschichten von ihm fast immer eine Provokation sein sollen, tatsächlich. Jesus wollte mit diesen Geschichten provozieren, seine Zuhörer provozieren. Das war sein Ziel. Seine Gleichnisse trugen immer neue Ideen in sich und diese Ideen drehten sich über eine neue Art des Denkens, eine neue Art des Handelns. Sie haben provoziert, vor allem die Menschen, die sich an den traditionellen Dingen, an den religiösen, kultischen Dingen festgehalten haben und für sie sehr, sehr wichtig gehalten haben, die hat es aufgerüttelt und provoziert. Er zeigt all diese Dinge auf, die gerade, ja, er wollte die Dinge aufzeigen, die weit von dem weg waren, wie Gott sich eigentlich Glaube vorgestellt hat. Und da stichelt er sozusagen immer wieder mit seinen Geschichten hinein und provoziert. Dabei haben die Gleichnisse von Jesus drei grundlegende Elemente, die eigentlich immer vorkommen. Das erste ist, er dockt an alltäglichen Themen an. Landwirtschaft, Handel oder Familie. Einfache Dinge, die mit dem normalen Leben der Menschen damals was zu tun hatten. So ähnlich wie heute ja bei Geschichten, die uns berühren auch. Ja? In Büchern, im Film werden Geschichten erzählt, die mit uns, ne? wo wir einfach einen Bezug zu haben. Alltägliche Dinge, wo wir uns wiederfinden. Dann kommt in diesen Gleichnissen immer eine Wendung oder ein Überraschungsmoment. Ja? Jesus war ganz besonders gut darin, Dinge zu erzählen, Menschen mitzunehmen. Dann waren sie alle im Boden plötzlich, oh, das habe ich jetzt nicht erwartet, das ist aber überraschend. Für uns, wir hören das oft nicht mehr so raus, wenn wir diese Geschichten oft gelesen haben. Aber beim ersten Mal lesen und vor allen Dingen in der damaligen Zeit war das oft so, dass die Leute so, wow, das habe ich jetzt aber nicht erwartet. Manchmal sogar auch, wow, das ärgert mich jetzt aber, dass du das so erzählst. Also eine Wendung und dann eine ungelöste Spannung zeichnet auch die allermeisten Gleichnisse von Jesus aus. Jesus lässt einfach die Gleichnisse stehen, sodass Menschen, die dazugehört haben, aufgewühlt sind, vielleicht auch verwirrt sind. Jesus wollte, dass dieses Thema die Menschen auf dem Heimweg begleitet, dass sie sich fragen, was hat er da gesagt, was wollte er damit? Es kann nicht sein Ernst sein, dass er das gesagt hat. Deswegen kamen auch ständig Menschen zu Jesus und haben immer und immer wieder ihn gefragt, auch zu diesen Gleichnissen befragt. Weil diese Geschichten Menschen aufgewühlt haben. Und Jesus hatte kein Problem damit, Menschen mit Unbehagen zurückzulassen. Denn so konnten diese Themen in den Menschen weiterarbeiten und Dinge bewirken, die er gerne wollte, dass sie bewirken. So viel mal zu diesem Thema Geschichten. Denn wir kommen in den Wochen, jetzt in den nächsten Wochen zu solchen, also mehreren solcher Geschichten. Und heute schauen wir uns gleich mal drei Geschichten an, weil sie sozusagen eine Trilogie sind. Sie gehören zusammen, also eine Trilogie von Parabeln oder von Gleichnissen. Genau, und vielleicht werden diese drei Geschichten dir auch ein bisschen, jetzt kommt wieder die Provokation, gegen den Strich gehen. So waren sie auch gedacht. Jesus will mit diesen Geschichten unsere Sicht von Gott provokant in Frage stellen. Wie wir ihn sehen, wie er über uns denkt, wie er die Menschen sieht. Und deswegen sind die Stories auch ein bisschen unangenehm. Und ich hoffe, du versuchst, gerade wenn du sie kennst, mal sie nochmal so zu hören, als würdest du sie zum ersten Mal hören. Wir werden dazu einen Abschnitt aus dem Lukas-Evangelium, den Bericht vom Lukas, den wir geschrieben haben, den sogenannten Lukas-Evangelium, lesen in Kapitel 15. Und wir zeigen die Texte immer hier an der Leinwand, aber ich fände es gar nicht schlecht, wenn, oder möchte ich motivieren, dir selber eine Bibel zu besorgen, also heute oft in Form einer App, also eine Bibel-App. Ich habe da mal was rausgesucht und zwar, es gibt diese View-Version-App, die ist kostenlos. Das hat eine Kirche in Amerika sich zum Aufgaben gemacht, dass alle Menschen auf der Welt durch eine App eine Bibel haben. Also in fast alle Sprachen der Welt, wo es Bibeln gibt, sind dort quasi enthalten. Die könntest du nutzen. Es gibt aber auch einfach, viel einfache Versionen, einfach auf Bibelserver oder bibleserver.de, ist egal, ob man das L-E oder E-L schreibt, kommt man drauf und dort kann man mitlesen. Genau, vielleicht bevorzugst du aber auch eine gedruckte Bibel, dann bring sie doch einfach hierher mit. Dann kannst du nämlich einfach auch nachlesen, ob das stimmt, was ich da so auf die Leinwand geschrieben habe. Ich werde die nächsten Wochen auch immer wieder, wenn ich einen Text aus der Bibel lese, sagen, aus welcher Bibelübersetzung die kommt. Dann kann man gerade in der App die richtige Version finden. Heute zitiere ich diese Geschichten oder Gleichnisse, die in Lukas 15 stehen, aus der neuen Genfer Übersetzung. Und wie gesagt, Kapitel 15 fängt es an. Da wird erstmal sozusagen das Setting beschrieben, in dem diese Gleichnisse von Jesus erzählt werden. Da steht, Jesus war ständig umgeben von Zolleinnehmern und anderen Leuten, die als Sünder galten. Sie wollten ihn alle hören. Also Menschen, die nicht so positiv gesehen wurden. Aber diese Geschichten haben nicht nur diese Menschen fasziniert, sondern es waren auch andere dabei. Es geht nämlich so weiter, die Pharisäer und die Schriftgelehrten waren darüber empört. Dieser Mensch gibt sich mit Sündern ab und isst sogar mit ihnen, sagten sie. Also die Religiösen, oder wir würden heute sagen vielleicht die Kirchenleute, sie hatten ein Problem damit, dass Jesus mit diesen sogenannten Sündern sich aufhielt, dass er ihnen Geschichten erzählt hat. Aber diese Geschichten waren so faszinierend, dass die frommen Leute irgendwie auch kamen. Zwei extrem unterschiedliche Gruppen von Menschen, die sehr religiösen und die sehr unreligiösen, kamen irgendwie zusammen. Aber Jesus hat das genutzt, diese Situation, und sieht das als Chance und erzählt Folgendes. Da erzählte ihnen Jesus folgendes Gleichnis. Angenommen, einer von euch hat 100 Schafe und eines davon geht ihm verloren. Wie schon gesagt, Jesus erzählt Geschichten aus dem Alltag der Menschen. Sie kannten Schafe, sie wussten, wie man Schafe hält. Und die Reaktion zu dieser Geschichte, wenn sie so anfangen, war bei den Leuten, ja klar, kenne ich, habe ich schon erlebt, wenn ein Schaf verloren geht, das kann ich mir gut vorstellen. Also Jesus verbindet sich mit den Zuhörern und dann sagt er, lässt er da nicht die 99 in der Steppe zurück und geht dem Verlorenen nach, bis er es findet? Klingt vielleicht für unsere Kultur ein bisschen komisch, weil wenn wir 100 von etwas haben und dann geht eins verloren, dann haben wir noch 99, dann passt das und dann denken wir, naja, vielleicht irgendwann auf dem Weg finde ich ja mal wieder eins oder ich kann eins nachkaufen oder so. Aber damals war das ganz und gar nicht so, vor allem nicht bei Schafen. Alle waren sich einig, es wäre es wert, die 99 zurückzulassen. Natürlich klar, irgendwie im geschützten, vielleicht eingezäunten Raum oder was weiß ich, auf jeden Fall, dass sie geschützt sind, aber man würde dem einen nachgehen, um es zu finden, bevor die Wölfe es gefunden haben. Da waren sich alle ganz klar. Und Jesus weiter, und wenn er es gefunden hat, nimmt er es voller Freude auf seine Schultern und trägt es nach Hause. Dann ruft er seine Freunde und Nachbarn zusammen und sagt zu ihnen, freut euch mit mir, ich habe das Schaf wiedergefunden, das mir verloren gegangen war. Das war auch damals ein bisschen übertrieben. Die Leute, die es gehört haben, haben sich wahrscheinlich gedacht, naja, also Jesus hier gleich die Freunde und Nachbarn rufen, ist ein bisschen, aber ja, klar, aber freuen tun wir uns auf jeden Fall. Wenn sowas passiert, du hast dein verlorenes Schaf wiedergefunden, dann freust du dich. Wenn etwas Wertvolles wiedergefunden ist, dann freut man sich. Und dann macht Jesus den Punkt, warum er diese Geschichte erzählt. Das ist ja ein Gleichnis, eine Beispielgeschichte, eine Parabel. Er sagt Folgendes. Ich sage euch, genauso wird im Himmel mehr Freude sein über einen einzigen Sünder, der umkehrt, als über 99 Gerechte, die es nicht nötig haben, umzukehren. Und ehrlich gesagt, wenn du Teil der 99 bist, also die Religiösen damals, vielleicht auch, wenn du dich so empfindest, dass du sagst, ich versuche doch korrekt zu leben, ich versuche zu glauben, ist das hier schon gerade irgendwie eine Zumutung, oder? Es ist vielleicht sogar fast ein Schuss vor den Bug. Aber Jesus macht genauso weiter, ohne Zeit zum Nachfragen zu lassen. Er sagt Folgendes. Oder wie ist es, wenn eine Frau, also jetzt kommen die Frauen auf den Plan, also er versucht alle mitzunehmen, er nennt jetzt auch ein Beispiel, was Frauen verstanden haben. Oder wie ist es, wenn eine Frau 10 Silbermünzen hat und eine davon verliert? Zündet sie da nicht eine Lampe an, kehrt das ganze Haus und sucht in allen Ecken, bis sie die Mütze gefunden hat. Vermutlich ging es hier um einen kostbaren Kopfschmuck, den junge Frauen für den Tag der Hochzeit bekommen haben. Da waren dann 10 wertvolle Münzen verwoben. Also es gibt so Forschungen, die dahin gehen und sagen, das muss so gewesen sein. Also der Kopfschmuck mit den Münzen war sozusagen Ausdruck der Eltern, mit dem sie den Wert dieser Tochter ausgedrückt haben. Und diesen Wert ihrer Tochter würden sie ja mit, wenn sie heiraten würde, dem zukünftigen Schwiegersohn geben. Und wenn einer dieser Münzen verloren gegangen ist, natürlich hat man danach gesucht, weil die gehörten zusammen, da konnte man nicht einfach irgendeine von irgendwoher nehmen. Und Jesus sagt weiter, und wenn sie gefunden hat, ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarn zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren hatte. Und bei den Frauen war das vermutlich noch ein bisschen klarer, dass sie gesagt haben, ja klar, wir feiern gerne, treffen uns gerne, gibt was Süßes und wir und feiern zusammen, dass das Verlorene wiedergefunden wurde. Jesus hat also an der Stelle alle ins Boot geholt, der Meistererzähler, die Männer, die Frauen, die sich, sag ich mal, fromm gehalten haben und auch die Leute, die als Sünder bezeichnet wurden. Und dann kommt er wieder auf den Punkt, warum er diese Geschichte erzählt. Er sagt, ich sage euch, genauso freuen sich die Engel Gottes über einen einzigen Sünder, der umkehrt. Und der Punkt, den Jesus hier vermitteln wollte, war, wenn du etwas sehr Wertvolles verlierst, wird es für dich zur Priorität und du nimmst viel auf dich, um es zu finden. Also wenn du es verlierst, dann plötzlich ist der Fokus auf dieser Sache und du tust ganz, ganz viel, um das wiederzufinden. Du hast vielleicht viele Dinge, wo du genau weißt, wo sie aufbewahrt sind, aber in dem Moment, wo du eine wichtige Sache verlierst, ist es völlig egal, wo diese anderen Sachen sind, sondern da geht es dir um diese eine Sache und die willst du finden. Da ist der Fokus drauf. Und der Punkt von Jesus ist, genauso ist Gott. Und bis an den Punkt waren die Leute noch bei Jesus, aber dann erzählt Jesus eine dritte Geschichte Und damit kam die Wendung, der Überraschungsmoment. Jesus benutzt quasi die ersten beiden Geschichten, um dann in der dritten den Menschen etwas zuzumuten. Jesus fuhr folgend fort. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der Jüngere sagt zu ihm, Vater, gib mir den Anteil am Erbe, der mir zusteht. Im Grunde genommen sagt der Sohn, ich wünschte, du wärst tot. Wenn du schon tot wärst, dann würde ich das bekommen, was mir zusteht. Dann würde ich es bekommen. Ich habe keinen Bock mehr auf hier sein, ich habe keinen Bock mehr auf die Beziehung zu dir, will endlich was haben, was mir zusteht. Ich will damit tun und lassen können, was ich will, mit wem ich will, wo ich will. Ich will mein Erbe, kannst du mir das nicht geben. Und da, und das ist ja unfassbar, und jetzt nicht vergessen, Jesus erfindet diese Geschichte, ja. Da teilt der Vater das Vermögen unter die beiden auf. Wenige Tage später hatte der jüngere Sohn seinen ganzen Anteil verkauft und zog mit dem Erlös in ein fernes Land. Dort lebte er in Saus und Braus und brachte sein Vermögen durch. Das heißt, er verprasste das ganze hart erarbeitete Vermögen seines Vaters oder die Hälfte davon. Und die religiösen Zuhörer wunderten sich, wohin diese Geschichte gehen sollte. Ich meine, die anderen Geschichten, die waren noch so ein bisschen vage, aber die war detailliert. Hier wusste man, was genau verloren gegangen ist, beziehungsweise wie genau das verloren gegangen ist. Die Hintergründe, den Zusammenhang wusste man in dieser Geschichte etwas mehr. Und Jesus erzählt weiter, als er alles aufgebraucht hatte, wurde jenes Land von einer großen Hungersnot heimgesucht. Da geriet auch er in Schwierigkeiten. In seiner Not wandte er sich an einen Bürger des Landes und dieser schickte ihn zum Schweinehüten auf seine Felder. Er wäre froh gewesen, wenn er seinen Hunger mit den Schoten, die die Schweine fraßen, hätte stillen dürfen, doch selbst davon wollte ihm keiner etwas geben. Im Klartext, er hatte nichts mehr zu essen und dann kam in seinem Leben der Wendepunkt, nämlich die Geschichte geht so weiter, jetzt kam er zur Besinnung. Der Punkt, an dem er plötzlich aufwacht, an dem er plötzlich erkennt, wer er war und was er getan hatte und wie er sich in die Situation gebracht hatte. Und er erlaubt mir eine kurze Pause an der Stelle, weil manche von euch, manche von uns kennen so einen Moment, ja, wo wir zurückblicken und denken, oh Gott, was habe ich getan? Wie konnte ich das tun? Ich meine, wo bin ich hineingeraten? Was habe ich mir dabei gedacht? Und wenn du auf deine Geschichte zurückblickst und so etwas schon erlebt hast, dann weißt du, das war der Wendepunkt. Vielleicht, weil jemand dich darauf angesprochen hat, vielleicht, weil irgendetwas dich damit konfrontiert hat, wie du wirklich bist, was du gerade tust. Auf jeden Fall kamst du zur Besinnung und so war es bei dem jüngeren Sohn, dass er zur Besinnung kam und dass er sich Folgendes sagte. Er sagte, wie viele Tagelöhner hat mein Vater und alle haben mehr als genug zu essen. Ich dagegen komme hier vor Hunger um. Und er spürt die Spannung, in die er sich gebracht hat, nämlich er, der sich sehnt, wieder zu Hause zu sein, aber er konnte ziemlich sicher wissen, dass zu Hause sich niemand sehnt, dass er zurückkommt. Weil wie hatte er seinen Vater beleidigt, ihn letztendlich betrogen? Auf schäbige Art war er von zu Hause abgehauen. Keiner wird zu Hause sein und ihn vermissen und an ihn denken. Aber ihm ging es so schlecht, und all diese Menschen, die noch bei seinem Vater zu Hause waren und er wusste, denen geht es gut, ihm ging es so schlecht, dass er sich entschlossen hat, in aller Verzweiflung Folgendes zu tun. Er hat gesagt, ich will mich aufmachen zu meinem Vater und zu meinem Vater gehen und zu ihm sagen, Vater, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Mach mich zu einem deiner Tagelöhner. Ich will nicht mehr in die Position zurück, von der ich abgehauen bin. Ich will einfach nur überleben. Bitte, bitte, sei mir gnädig. Das wollte er seinem Vater sagen. Sei mir gnädig, dein Diener, das reicht mir, dein Tagelöhner, das reicht mir. Und genau an dem Punkt werden die Schriftgelehrten und die Pharisäer sich gedacht haben, genau, Jesus, so ist es, genau, sag's den Sündern, so ist es. Ja, die sollen auf ihre Knie, die sollen betteln und Buße tun, dass sie überhaupt noch eine Chance bekommen. Mach so weiter, Jesus, zeig's ihnen. Aber Jesus erzählt anders weiter, wie sie gedacht haben. Er sagt, so machte er, also der jüngere Sohn, sich auf den Weg zu seinem Vater. Dieser sah ihn schon von weitem kommen. Und wenn du dir diese Szene jetzt vorstellst, ja, der Vater, der auf der Türschwelle steht, der die Straße runterschaut und dann kommt eine Person, die er sieht und je näher die kommt, desto mehr ähnelt sie seinem jüngeren Sohn und dann kommt sie immer näher und irgendwann ist er klar, es ist sein Sohn. In diesem Moment, was meinst du, wie er sich gefühlt hat? Was er empfunden hat, als er sieht, sein jüngerer Sohn, der ihn so schäbig verlassen hat, kommt zurück. Wie glaubst du, müsste diese Szene aussehen? Wisst ihr, ich bin so aufgewachsen, dass ich überzeugt war oder im Herzen gedacht habe, der Vater müsste eigentlich so dastehen. So. Pass auf, ich habe Gerüchte gehört, was du da gemacht hast. Und man hat mir gesagt, du bist dabei zu kommen. Ich habe mich darauf vorbereitet. Ich habe mir vorgenommen, ich weiß, was ich tun werde. Vielleicht den Sohn dahin zu schicken, wo er herkommt. Ich weiß nicht, wie du aufgewachsen bist und wie du denkst, müsste so ein Vater, ich meine, es wäre eigentlich normal, dass ein Vater so reagiert, seinen Sohn wegzuschicken, zu sagen, mit dir will ich nichts mehr zu tun haben. Du hast mich so behandelt, jetzt werde ich dich so behandeln. Aber genau deswegen erzählt Jesus diese Geschichte, denn genau so, wie wir diese Szene denken, denken wir von Gott. Wie Gott über Menschen denkt, die auf Abwege geraten sind, die destruktiv gehandelt haben, die so unverschämt sich verhalten haben. Und ganz ehrlich, manche von uns wünschten, dass Gott so wäre, vielleicht nicht sich selber gegenüber, aber die Menschen, die uns verletzt haben, die uns wehgetan haben, dass Gott so mit ihnen umgehen würde und sie strafen würde, weil sie so uns verletzt haben, weil sie so böse zu uns waren, weil sie uns so gedemütigt haben. Aber genau an diesem Punkt in der Geschichte zeigt uns Jesus, wie Gott wirklich ist. Denn er erzählt folgenderweise weiter, er sagt, voller, und ich habe es hier noch nicht hingeschrieben, lief er ihm entgegen. Und das ist die Frage. Das ist die Frage. Die Pharisäer haben gedacht, der Vater, der würde voller Ekel seinem Sohn entgegen oder voller Rachegedanken oder voller Wut seinem Sohn entgegenlaufen. Weil wenn wir ehrlich sind, so würde ein Vater vermutlich wirklich reagieren, wenn das echt passiert wäre. Der so gedemütigt wurde von seinem Sohn. Aber das Gute ist, die Pharisäer erzählen die Geschichte nicht und wir erzählen die Geschichte auch nicht, sondern Jesus erzählt sie. Und Jesus erzählt sie so weiter, dass er sagt, voller Mitleid lief er ihm entgegen, fiel ihm um den Hals und küsste ihn. Und das passte nicht in die Vorstellung der Zuhörer, vor allem nicht der Religiösen. In ihren Augen war alle Chance verspielt. Ja? Da gab es keine Chance mehr. Der Mann war nicht mehr gut zu machen. Aber wie gut, dass Jesus diese Geschichte erzählt hat. Ich habe es eben schon gesagt. Und Jesus sagt weiter, erzählt die Geschichte folgendermaßen weiter. Er sagt, doch Vater, sagte der Sohn zu ihm, ich habe mich gegen den Himmel und gegen dich versündigt. Ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn genannt zu werden. Doch der Vater befahl seinen Dienern, schnell holt das beste Gewand, zieht es ihm an, steckt ihm den Ring an den Finger. Also der Ring war Ausdruck, dass er zur Familie gehört, vielleicht so ein Siegelring oder so. Und bringt ihn ein paar Sandalen, holt das Mastkalb, schlachtet es. Wir wollen ein Fest feiern und fröhlich sein. Denn mein Sohn war tot und nun lebt er wieder. Er war verloren und nun ist er wieder gefunden. Er hatte den richtigen Weg verloren, mein Sohn. Er hatte vergessen, wo er herkam. Er wollte vergessen, wo er herkam, wo er zugehörte. Und er kannte seinen Wert nicht. Er war verloren, aber jetzt haben wir ihn wiedergefunden. Und dann haben sie das getan, was auch die anderen getan haben. Sie begannen zu feiern. Ich denke, alle Eltern unter uns wissen, wie es sich anfühlt, wenn man glaubt, ein Kind verloren zu haben. Ja, bei mir war das vor einem halben Jahr so, wir waren im Urlaub, ich konnte zum ersten Mal meiner Familie, meinen Kindern, meine Heimat zeigen. Ich bin, für die, die es nicht wissen, in Japan aufgewachsen und wir sind nach Japan geflogen, eine lange Reise und dann standen wir dort an der Passkontrolle. Ich muss dazu sagen, dass bei meinem Sohn im Vorfeld am Pass, da gab es ein bisschen Schwierigkeiten und auf jeden Fall, meine Frau und meine zwei Töchter und ich, wir kamen ganz schnell durch die Passkontrolle und mein Sohn stand dort, 15 Meter von mir weg, an der Grenze und es gab irgendwie Probleme. Und dann habe ich erstmal uns alle ein bisschen Sorgen gemacht, weil es etwas länger gedauert hat, habe ich erstmal meine Frau und die zwei Töchter runter zu den Gepäckbändern geschickt, die Rolltreppe runter und stand dann da und schaute und es ging nicht vorwärts und irgendwie gab es da wohl ein Problem. Und dann ist der Beamte aufgestanden, aus seiner Box rausgekommen und hat meinen Sohn zu einem anderen Raum geführt, wo ich ihn nicht mehr sehen konnte. Und dann hatte ich echt Angst, dass ich ihn verliere, zumindest für die 3 Wochen. Wir standen 18 Stunden von zu Hause weg an einer Grenze und wenn er nicht darüber kommen würde, müsste er nach Hause fliegen, mit 16. Und ich hatte wirklich das Gefühl, dass ich meinen Sohn verliere. Und ich stand dort und dann kam ein anderer Grenzbeamter auf mich zu und hat gesagt, Sie dürfen hier nicht stehen. auf Englisch. Und ich habe schon Jahre nicht mehr wirklich so Japanisch geredet, aber ich habe allen Mut zusammengenommen, habe ihm auf Japanisch gesagt, ich mache mir Sorgen um meinen Sohn, weil er ist da drüben in diesen Raum da gekommen, weil es irgendwie Probleme mit seinem Pass gab. Und plötzlich war er etwas freundlicher, vielleicht weil ich Japanisch geredet habe. Auf jeden Fall hat der Grenzbeamte gesagt, ich soll mir keine Sorgen machen, ich soll mal da drüben hingehen, da gibt es ein kleines Gate und da würde er wahrscheinlich nachher rauskommen, wahrscheinlich. Ich war etwas beruhigter, aber trotzdem noch sehr, sehr aufgeregt. Und dann hat es immer noch einige Minuten gedauert, für mich Stunden. Und dann kam er und durfte durch das Gate und war im Land und wir konnten Urlaub machen. Und ich bin mit ihm dann die Rolltreppe runter. Und was meint ihr, wie wir uns gefreut haben, als er da runterkam? Weil wir den Eindruck hatten, dass wir unseren Sohn verlieren. Und wir haben gefreut. Weil wir wieder vereint waren. Aber das Problem in der Geschichte von Jesus war, dass nicht alle sich gefreut haben, dass dieser verlorene Sohn zurückgekommen ist. Ja? Jesus erzählt weiter, der ältere Bruder wurde zornig und wollte nicht ins Haus hineingehen. Da kam sein Vater heraus und redete mit ihm gut zu. Und er hat ihm gesagt, hey, feier doch mit, dein Bruder, der verloren war, ist wiedergefunden worden. Aber der Sohn hielt seinem Vater vor, so viele Jahre diene ich dir jetzt schon und habe mich nie deinen Anordnungen widersetzt. Doch du hast mir nie auch nur einen Ziegenbock gegeben, sodass ich mit meinen Freunden hätte feiern können. Und nun kommt dieser Mensch da zurück, dein Sohn, nicht mein Bruder, dein Sohn, dieser Mensch da, der dein Vermögen mit Huren durchgebracht hat und du lässt das Mastkalb für ihn schlachten? Wenn du im christlichen Kontext aufgewachsen bist, hast du vermutlich schon mal jemanden gehört, der dich davor gewarnt hat, so ein älterer Bruder zu werden. Und ich will das jetzt nicht kritisieren und man kann diese Geschichte sicherlich auch so lesen und so auslegen. Aber ich glaube, es geht an dem Punkt vorbei, den Jesus hier eigentlich sagen wollte. Denn in der Realität, wir wissen, es gibt niemanden, der so ein älterer Bruder ist, oder? Es gibt höchstens Leute, die vergessen haben, dass sie ein jüngerer Bruder waren und dass sie verloren waren. Weil letztendlich jeder von uns an irgendeiner Stelle seines Lebens verloren war. Jesus wäre der Einzige, der so ein älterer Bruder sein könnte, der keine falschen Wege gegangen ist, der seinem Vater immer treu war. Und er erzählt diese Geschichte von Gott, wie er die Dinge, die verloren sind, die Menschen, die verloren sind, priorisiert. Er ist der, der uns das Herz des Vaters beschreibt, wie das Herz von Gott ist, wie das Herz des Vaters für denjenigen brennt, der verloren gegangen ist, der vom Weg abgekommen ist. Und wir, die wir vielleicht schon lange an Jesus glauben und seinem Beispiel folgen, fühlen uns vielleicht bei dieser Geschichte auch so ein bisschen abgehängt. Warum geht es hier um den, warum fokussiert Jesus so diesen einen verloren gegangenen, warum geht es nicht so sehr um uns? Aber ich habe dann gedacht bei meinen Töchtern, ja, als wir die Rolltreppe runterkamen, mein Sohn und ich, dann haben die Töchter sich nicht gedacht, ja, warum hat sich der Papa jetzt die ganze Zeit um unseren Bruder gekümmert? Ja, die haben auch nicht gedacht irgendwie, die haben sich einfach mitgefreut. Und warum? Weil sie meinen Sohn genauso gesehen haben wie wir Eltern, voller Liebe, als ihren Bruder. Und ich glaube, das könnte uns helfen, wenn wir anfangen, uns so zu sehen, wie Gott uns sieht. Wenn wir anfangen, alle Menschen so zu sehen, wie Gott uns sieht. Wir müssen anfangen, uns zu sehen, wie Gott uns sieht, wie er alle von uns Menschen sieht. Auch die, die irgendwie auf Abwege geraten sind. Und wie gesagt, wir sind ja oft dabei. Ist ja nicht so, dass es einmal passiert, oft passiert das ja dann wieder und wieder. Wir müssen die Sicht bekommen, wie Gott den Menschen sieht, der vielleicht uns Böses getan hat, der uns verletzt hat. Und wir müssen die Sicht von Gott bekommen für den Menschen, der vielleicht auch gar keine Lust hat, mit Gott Kontakt zu haben, der nicht an ihn glaubt. Wisst ihr, ihn, Gott, der uns alle liebt, der uns so unbeschreiblich sieht, mit einer Liebe, die weit über das hinausgeht, unangenehm weit über das hinausgeht, was wir uns überhaupt vorstellen können. Er liebt immer, egal, was wir getan haben. Weißt du, was die Kraft der besten Geschichte ausmacht, die jemand erzählt hat? Und ich will es so sagen, was ist die Kraft von wirklich, wirklich, wirklich guten Geschichten? Ganz einfach. Die Fähigkeit, unser Herz zu verändern. Die Fähigkeit, unsere Welt zu verändern. Die Fähigkeit, uns zu verändern. Und zu dieser Kategorie gehörte die Parabel, diese Trilogie der Parabeln, die wir heute uns angeschaut haben. Und sie hat bis heute die Kraft, sie hat bis heute die Kraft, dein Leben zu verändern. Diese fiktive Geschichte, die Jesus erzählt hat, ist bis heute eine Einladung für uns, in die offenen Arme unseres Vaters zu rennen. Gerade dann, wenn wir uns verloren fühlen. Und vielleicht ist das so, dass du dich verloren fühlst. Ich weiß nicht, wie du ins neue Jahr gekommen bist. Vielleicht ist es so, dass du dir eigentlich vorgenommen hast, bestimmte Dinge aus dem alten Jahr zurückzulassen. Und jetzt ist das neue Jahr fünf Tage alt. Und du hast es schon jetzt nicht geschafft. Ich weiß nicht, was es bei dir ist. Vielleicht ist da eine Schuld aus dem Jahr 2024, die du zurücklassen wolltest und die du trotzdem mitgenommen hast und du fühlst dich verloren. Vielleicht ist das schon lange so. Vielleicht ist das erst seit ein paar Tagen so. Ich weiß nicht, was es ist. Vielleicht wolltest du mit Pornografie brechen, weil du wusstest, es ist so destruktiv für deine Beziehung, für dich selber. Du willst es als nicht. Diese Bilder, du weißt, sie sind nur schrecklich und grausam und furchtbar und menschenverachtend. Und jetzt ist das Jahr fünf Tage alt und du hast es nicht hingekriegt. Oder vielleicht wolltest du die Beziehung zu deinem Ehepartner verbessern und hast dir gedacht, das gehe ich 2024 an und du hast dir das fest vorgenommen, du hast vielleicht sogar einen Plan und jetzt kommst du in 2025 an und denkst dir, es ist schlechter, als es im letzten Jahr war. Oder ich weiß es nicht, vielleicht ist es bei dir sowas, dass du dir vorgenommen hast, ich will weniger trinken. Und ist schwierig. Vielleicht aber auch irgendeine andere Schuld, die dich belastet, wo du dir vorgenommen hast, in 2024 werde ich zu einem Seelsorger gehen, ich werde mit jemandem drüber reden. Du hast dir sogar schon vorgenommen, mit wem du reden willst und du hast es nicht getan. Oder keine Ahnung, was es bei dir sonst ist. Wenn es dir so geht, dann darfst du wissen, dein Vater im Himmel steht auf der Türschwelle und schaut, wo du bist. Und sehnt sich danach, dass du kommst. Und wenn er dich gesehen hat und wenn er dich gefunden hat, dann rennt er auf dich zu und er nimmt dich in seinen Arm und er küsst dich als Begrüßung, weil er dich so sehr liebt. Ich möchte an der Stelle beten und ich möchte dich ermutigen, dieses Gebet still in deinem Herzen mitzusprechen für das Jahr 2025. Wenn du dich verloren fühlst, aber vielleicht, wenn du dich nicht verloren fühlst, tut es auch gut, in die Arme deines Vaters im Himmel zu rennen. Aber wenn du dich verloren fühlst, einfach zu wissen, was immer ich getan habe, wo immer ich war, was immer in meinem Leben war, vielleicht in den letzten Tagen oder schon lange, lange, lange her, ich darf damit in die Arme meines liebenden Vaters und er wird mich so annehmen, wie ich bin. Und es spielt keine Rolle, wo ich gewesen bin und was ich getan habe, weil er mich liebt. Immer. Jesus, danke, dass du diese drei Geschichten erzählt hast. Wie krass ist das, dass du Geschichten erfunden hast, die unser Herz berühren. Wir werden in den nächsten Wochen noch andere Geschichten hören, die wirklich tief gehen. Aber diese Geschichte von den verlorenen Dingen, die wiedergefunden wurden, von dem verlorenen Sohn, dem der Vater entgegenläuft und in den Arm schließt und ihr zur Begrüßung einen Kuss gibt, weil er sein Sohn ist. Völlig egal, wo er war, was er gemacht hat, ob er nach Schweinen gestunken hat oder was auch immer. Jesus, danke, dass das ein Bild ist, was so wahr ist. Du hast Gott so vorgestellt. Gott, du bist ein Vater, der mit offenen Armen uns entgegenrennt und der nur wartet, dass wir kommen. Der nicht einmal erwartet, dass wir so wie der verlorene Sohn sagen, ich bin nicht mehr wert, sondern du nimmst uns in deinen Arm, was immer wir getan haben, wo immer wir gewesen sind, was immer wir vom Jahr 2024 nach 25 mitgenommen haben und wie verloren wir uns auch fühlen. Du bist ein Gott, ein Vater, der uns in seinen Arm nimmt, der uns einen Kuss gibt, weil er uns so liebt. Ich bitte dich, dass du das in unser Herz schreibst, dass wir das nie wieder vergessen. Dass das dieses Jahr prägt. Ich bin ein Sohn, der zurück zum Vater. Ich bin eine Tochter, die zurück zum Vater gerannt ist. Ich bitte dich, dass das dieses Jahr prägt. Und danke, dass wir bei dir, Gott, zu Hause sind. Amen. Wir werden das jetzt an einem Lied singen. Das heißt Zuhause. Und das drückt es aus, dass Gott mit offenen Armen auf uns zurennt. Und sich nichts mehr danach sehnt, dass wir zu ihm kommen, dass er uns wiederfindet.
Musik.
Wir freuen uns, dass du dabei gewesen bist. Wenn du mit uns in Kontakt treten möchtest, dann kannst du das über unsere Homepage machen oder du schreibst uns eine E-Mail an info@projektx-augsburg.de. Wenn dir gefällt, was wir als Kirche tun, dann kannst du uns durch deine Mitarbeit oder deine Spende unterstützen. Wir würden uns sehr freuen, dich persönlich kennenzulernen. Unsere Church Zone findet immer am 1., 3. und 5. Sonntag im Monat im Sonsemble Theater in Augsburg statt. Mach's gut, bis zum nächsten Podcast.